Das Land, in dem ich bin, ist die größte Kuriosität auf der Welt. Es ist ein einzigartiges Land. Es ist wie kein anderes. Das schrieb 1780 der spätere US-Präsident John Adams, der damals als erster amerikanischer Botschafter in die Niederlande kam. In gewisser Weise stimmt das noch heute, das behauptet Christoph Driessen. Sein erfolgreiches Buch Geschichte der Niederlande von der Seemacht zum Trendland ist jetzt in einer neuen, überarbeiteten und aktualisierten Ausgabe erschienen. Guten Tag, Herr Driessen.
Schönen guten Tag, Herr Feuer.
Was macht die Niederlande denn so kurios und auch so einzigartig?
Ja, ich würde sagen, das Besondere gerade für uns hier in Nordrhein-Westfalen ist, dass wir das Land ja fast alle kennen oder zu kennen glauben. Es ist uns von vielfältigen Urlauben bekannt. Was zum Beispiel die niederländische Sprache betrifft, da hört man oft solche Sätze wie, ah ja, gut, das mit ein bisschen guten Willen kann man das ja alles lesen, das ist alles recht einfach. Aber wenn man dann mal genauer hinschaut, dann sieht man eben, dass man das Land doch nicht kennt. Ja, das ist nur so eine Oberfläche, die man wahrnimmt, und die ganze Geschichte und Kultur, die darunter steckt, die ist viel vielfältiger und andersartiger, als wir uns das vorstellen.
Woran machen Sie das fest?
Die niederländische Geschichte ist zum Beispiel ganz anders verlaufen als die deutsche. Die hat fast gar nichts mit der deutschen gemein ab dem 16. Jahrhundert, ja. Oder zum Beispiel, wenn man mal daran denken, wo in der Welt die Niederländer alle ihre Spuren hinterlassen haben, ja. Zum Beispiel Neuseeland, das benannt ist nach der uns so vertrauten niederländischen Provinz Seeland, ja. Warum nicht nach Holland? Weil Australien schon Neuholland hieß. Das ist dann später noch geändert worden, nicht? Oder die Südspitze Amerikas, die Kap Horn, benannt nach Horn, einer kleinen Seefahrerstadt am Eiselmeer, vielen Freizeitkapitänen, die da ihr Boot liegen haben aus Nordrhein-Westfalen, wohl vertraut. Und dann natürlich Südafrika mit der Sprache Afrikaans, die aus dem Niederländischen des 17. Jahrhunderts hervorgegangen ist, Kapstadt, ehemals eine Proviantstation der Vereinigten Ostindischen Kompanie, New York, das als Neu-Amsterdam begonnen hat. Man hört es noch an so Namen wie Harlem, nicht, nach der niederländischen Stadt Harlem, oder Brooklyn. Das ist hervorgegangen aus Breukelen, auch einer niederländischen Stadt, nach der es benannt wurde. Also da sieht man, da steckt viel mehr dahinter, als man das für möglich hält.
Es ist erstaunlich, dass so ein kleines Land Spuren in der ganzen Welt hinterlässt. Nun schauen wir mal in die Geschichte der Niederlande. Die beginnt im 16. Jahrhundert, jedenfalls in Ihrem Buch beginnt sie im 16. Jahrhundert. Ganz genau beginnen sie am 12. Juli 1520. Warum wählen Sie denn dieses Datum zum Einstieg?
Ja, ich habe mir gedacht, irgendwo muss man anfangen. Natürlich hatten die Niederlande auch davor schon eine Geschichte. Ich bin halt im 16. Jahrhundert eingestiegen, weil damals die Entwicklung zum unabhängigen Staat, zur eigenständigen Nation begonnen hat, und weil damals ein sehr berühmter Deutscher in die Niederlande gereist ist, nämlich Albrecht Dürer. Für den war das quasi so ein Traumland. Die Niederlande waren damals im 16. Jahrhundert neben Oberitalien die reichste Region Europas, und er ist dann eben dahin gefahren und hat sich quasi wie ein Tourist mehrere Monate in den Niederlanden aufgehalten.
Und dann beginnt natürlich der Siegeszug der Niederlande, wird eine Weltmacht, das goldene Zeitalter. Wie und warum hat das denn stattgefunden?
Die Niederlande waren im 16. Jahrhundert zunächst quasi eine Provinz, die von Spanien aus, vom König von Spanien aus regiert wurde. Dieser König war sehr katholisch, sehr restriktiv, sehr autoritär. Da ist es dann zu einem Konflikt gekommen. Die nördlichen Niederlande haben sich von Spanien abgespalten. Die südlichen Niederlande, vorher war das alles beisammen, die sind bei Spanien geblieben, und aus denen ist später Belgien hervorgegangen. Und dann begann eine Phase quasi der Expansion. Die Niederländer sind wirklich ausgeschwärmt über alle Meere. Erst immer in diesem Gegensatz zu Spanien. Wir müssen alle möglichen Gelder mobilisieren gegen Spanien und Portugal, das ja damals auch vom König von Spanien regiert wurde. Aus dieser Situation des Underdogs eigentlich, denn Spanien war ja die eigentliche Weltmacht, ist dann dieser Aufstieg zur weltumspannenden See- und Handelsmacht im 17. Jahrhundert gelungen.
Wie kann man das denn erklären? Spanien ist ja viel, viel größer, und so ein kleines Land wie die Niederlande wirklich hinterlässt Spuren in der ganzen Welt und schwirrt da aus und wird so riesengroß.
Das ist ja immer wieder überraschend in der Geschichte. Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Der ukrainische Präsident Selenskyj, der hat ja in den Wochen nach Kriegsbeginn in mehreren Parlamenten gesprochen und hat dann immer versucht, auch auf die Geschichte und Kultur des jeweiligen Landes Bezug zu nehmen. Er hat zum Beispiel in Berlin an den Mauerfall erinnert und in London an Churchill. Und in den Niederlanden, da hat er am 31. März dieses Jahres gesagt, morgen ist es 450 Jahre her, seit ihr unabhängig wurdet. Und die meisten Parlamentarier haben gar nicht richtig gewusst, was er gemeint hat. Aber am 1. April 1572, da haben eben die sogenannten Wassergeusen, so eine Art Guerillakämpfer gegen den König von Spanien, erstmals eine kleine Stadt eingenommen, nämlich den Briel. Und daraus hat sich dann alles entwickelt. Man sieht ja eben, dass reine Macht, die Zahl der Truppen und das Geld oft nicht allein ausschlaggebend ist, sondern es geht auch sehr stark um die Motivation, die dahinter steht. Und da war es eben so, dass die Niederländer unbedingt etwas anderes wollten als dieser spanische König. Und da hat sich dann Wirtschaftliches mit Politischem und Religiösem verquickt. Und so ist es ihnen dann am Ende doch gelungen, dieses spanische Joch abzuschütteln.
Und dann der Weg zur parlamentarischen Demokratie, der ist natürlich noch weit. Wie hat die Niederlande denn die Aufklärung, die Revolution erlebt? Sie schreiben von einer Revolution ohne Guillotine.
In Frankreich ist das ja alles sehr gewalttätig gewesen, das wissen wir. Wir kennen das, diese Geschichte der französischen Revolution, wo dann viele Köpfe gerollt sind. In den Niederlanden hat auch so eine Revolution stattgefunden, aber eben ohne Tote. So ist es oft in der niederländischen Geschichte gewesen, dass alles weniger blutig gewesen ist als in anderen Ländern. Dass es natürlich Konflikte gab, aber man doch eher dann miteinander gesprochen hat, sich an einen Tisch gesetzt hat, irgendeine Lösung dann erreicht hat. Das ist so ein roter Faden, der sich durch die ganze niederländische Geschichte bis heute zieht, diese Konsenskultur, die eben schon im Mittelalter ihre Wurzeln hat.
Und dann ein ganz wichtiges Kapitel in Ihrem Buch, da geht es dann um Holland unter Hitler, um die deutsche Invasion. Uns ist ja allen das Schicksal der Anne Frank sehr bewusst. Also Sie widmen ihr auch ein langes Kapitel. Aber Sie erzählen auch von Johannes Heesters. Warum denn das?
Johannes Heesters, da ist ja das Faszinierende, dass der, sagen wir mal, in Deutschland und in den Niederlanden komplett unterschiedlich gesehen wurde. Also man hätte fast denken können, dass von zwei unterschiedlichen Menschen die Rede war. Hier war er ja in den Nachkriegsjahrzehnten ein Star, der große Operettenstar, ständig im Fernsehen, von allen umschwärmt. In den Niederlanden, da wurde er quasi als Kriegsverbrecher gesehen, weil er eben so die niederländische Sicht mit den Deutschen kollaboriert hatte. Weil er ja eben halt sogar in einem KZ aufgetreten sein soll. Da sieht man diese beiden völlig unterschiedlichen Sichtweisen, die auch nie übereinander gekommen sind. Ganz am Ende seines Lebens, er wurde ja eben weit über 100 Jahre alt, war ihm eben noch das Glück beschieden, dass er erstmals wieder einen Auftritt in den Niederlanden gehabt hat, was immer sein Traum gewesen ist. Da hat man eben auch daran gesehen, dass da langsam die Schärfe raus war aus diesem Verhältnis. Einfach auch durch die lange Zeit, die seitdem vergangen ist.
Wie sehen die Niederländer das denn heute? Ist das aufgearbeitet, diese Zeit, diese Invasion, diese Brutalität? Das waren ja unglaubliche Zahlen, Deportationen aus Holland, eine unglaubliche Brutalität.
Ja, die Besatzungszeit ist immer noch sehr präsent. Die macht ein Stück der politischen Kultur der Niederlande aus. Das wird sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern. Aber der Unterschied zu früher ist eben, dass es das Verhältnis zu Deutschland nicht mehr belastet. Zum Beispiel war es so, dass beim Befreiungstag am 5. Mai gedenken die Niederländer immer der Befreiung von der deutschen Besatzung. Am 5. Mai 2020 war dann sogar Angela Merkel eingeladen, um das zusammen mit den Niederländern zu feiern. Wegen Corona ist es dann nicht zustande gekommen. Aber daran sieht man schon, dass sich eben das Verhältnis zu Deutschland ganz stark entspannt hat.
Anne Frank, Johannes Heesters, Sie fügen Ihr Buch immer wieder spannende Kapitel über berühmte Niederländer ein. Mata Hari gehört auch dazu, oder?
Ja, Mata Hari aus der Zeit um 1900, also eine Frau, die ja als Tänzerin berühmt war, als exotische Tänzerin, von der man glaubte, dass sie selbst eine Inderin sei. Und in Wahrheit war sie aber eine Friesin, also aus der niederländischen Provinz Friesland, die eben nur eine gewisse Zeit im damaligen Niederländisch-Indien, dem heutigen Indonesien, verbracht hatte. Daher das so ein bisschen kannte und das quasi zu ihrem Markenzeichen gemacht hat und dann ganz früh so eine ideale Kunstfigur geschaffen hat, die sich da also so eine ganz neue Identität aufgebaut und dann damit auch gespielt hat. Am Ende dann so sehr, dass niemand mehr unterscheiden konnte, was ist jetzt hier Realität, was Fiktion. Und das hat sie dann quasi auch im Ersten Weltkrieg ihr Leben gekostet, weil sie für Deutschland so ein bisschen spioniert hat. Sie hat das alles nicht ernst genommen. Die Franzosen aber, als die dahinter kamen, dann doch sehr. Und da ist sie dann eben halt als Landesverräterin hingerichtet worden.
Also eine schillernde Biografie. Nun haben Sie Ihr Buch um einige aktuelle Kapitel erweitert. Unter anderem erzählen Sie von dem Streit um den Zwarten Piet. Also das ist der Ruprecht hier bei uns, der Ruprecht in den Niederlanden. Das ist ein Streit, der das Land auch spaltet. Worum geht es bei diesem umstrittenen Assistenten vom Nikolaus?
Ja, dieser Assistent, der Schwarte Piet, der sieht ja ganz anders aus als unser Nikolaus. Also das ist, früher hätte man gesagt, ein Mohr. Er sieht im Prinzip so aus wie dieser Sarotti-Mohr, der früher auf der Schokolade drauf war. Und er hat auch ein ganz anderes Image als Ruprecht. Er ist also nicht derjenige, der die Kinder straft, sondern er ist ein großer Spaßmacher. Er ist bei den Kindern quasi beliebter als der Nikolaus. Aber es ist eben so, dass er ein schwarzer Diener eines weißen Herrn ist. Und daraus hat sich jetzt wirklich ein massiver Konflikt ergeben, weil eben viele Niederländerinnen und Niederländer, die zum Beispiel aus den niederländischen Antillen eingewandert sind und selbst schwarz sind, sagen, also das ist eine ganz offensichtlich rassistische Figur, die muss unbedingt abgeschafft werden, wohingegen viele andere Niederländer sagen, das ist ja eine positiv besetzte Figur, da ist also nichts Rassistisches, das hat eine ganz lange Tradition und die werden wir auch nicht aufgeben, nicht wir müssen uns hier anpassen, sondern die, die zu uns kommen, die müssen sich anpassen. Da hängt also ganz viel dran, da hängt auch dran Stadt gegen Land, sehr gut ausgebildete Niederländer gegen weniger gut ausgebildete, also alles kommt da zusammen und das führt eben dazu, dass es in den Wochen vor Nikolaus, also ein Fest, das in Niederlanden viel größer gefeiert wird als in Deutschland, es zu richtigen Unruhen kommt. Da muss dann also quasi der Einzug von Nikolaus und Schwarte Piet, der immer traditionell auf einem Schiff in die niederländischen Häfen einfährt, von der Polizei geschützt werden und es kommt dann trotzdem zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Anhängern des Schwarte Piet.
Und führt auch dazu, dass im Osten und Süden des Landes der Schwarte Piet eben noch schwarz dargestellt wird und in den Städten lässt man ihn weiß und macht so Kohletupfen ins Gesicht von dem Schornstein, wo er
genau, da sagt man dann also hier, das ist überhaupt kein Schwarzer, sondern das ist quasi ein Weißer, der durch den Kamin gekommen ist, um die Geschenke zu bringen und sich dadurch Rußflecken zugezogen hat.
Wie stehen Sie zu dem Konflikt?
Ich habe da auch eine Wandlung mitgemacht. Ich bin quasi mit dem Schwarte Piet aufgewachsen, fand den auch immer super. Aber erkenne inzwischen an, dass man es so nicht mehr lassen kann. Also, dass er eben das Schwarte Piet in dieser Form so viele Menschen verletzt, dass man ihn verändern muss. Und dann fände ich es schön, wenn man die Figur eben erhält, aber eben nicht schwarz, sondern irgendwie anders. Also eine andere Möglichkeit, die ja erprobt worden ist, aber die sich nicht so durchgesetzt hat, war zum Beispiel, ihn ganz verschiedenfarbig zu präsentieren. Aber auf jeden Fall bin ich der Überzeugung, dass es so, wie es traditionell gewesen ist, nicht bleiben kann.
Mindestens eine wichtige Diskussion um Blackfacing, das kennen wir auch in Deutschland bei Kaspar Melcher und Balthasar. Diese Diskussion muss dringend geführt werden, nicht? Weil da auch Traditionen übernommen werden, die eindeutig mit Rassismus zu tun haben, denke ich. Das letzte Kapitel Ihres Buches, das widmen Sie Mark Rutte. Sie schildern ihn eigentlich sehr sympathisch als einen sehr volksnahen Ministerpräsidenten auch, der sogar einmal in der Woche, wusste ich gar nicht, vor einer Hauptschulklasse mit vielen türkischen und marokkanischen Schülern steht.
Also Mark Rutte, der ja inzwischen der am längsten amtierende Ministerpräsident der niederländischen Geschichte ist, der ist ja erstmal eine gerade für Deutsche wahnsinnig sympathische Figur, weil er zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt. Also man kann ganz normal in Den Haag neben ihm morgens möglicherweise an der Ampel stehen. Der irgendwie oft auch gar keinen Anzug anhat, sondern irgendwie T-Shirt und Jeans. Und der, wenn er sich einem vorstellt, sagt, ich bin Marc. Ja? Also ich bin Marc, nicht jetzt irgendwie Herr Ministerpräsident oder sowas. Und der eben auch, genau wie Sie das sagten, einmal in der Woche in so einer Schule unterrichtet. Und der ja auch sehr erfolgreich ist. Also quasi den Erfolg der Niederlande sehen wir ja daran, wenn wir einfach aus Nordrhein-Westfalen rüberfahren, dann sehen wir, in was für einem guten Zustand das alles ist, wie aufgeräumt, wie gut die Straßen aussehen. Also die Niederlande sind wirtschaftlich wahnsinnig erfolgreich. Wenn man dann allerdings genauer hinguckt, dann fallen einem da eben halt auch die Schattenseiten dieser langen Rutte-Regierung auf. Also er ist ja eben ein Rechtsliberaler, also man könnte sagen so FDP, rechter Flügel FDP. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass das Gesundheitssystem immer weiter abgebaut worden ist. Wir haben es in der Corona-Pandemie daran gesehen, dass ja niederländische Patientinnen und Patienten damals hier in Nordrhein-Westfalen aufgenommen worden sind. Also insofern hat auch da seine Politik, er ist jetzt mittlerweile seit über 12 Jahren an der Regierung, ihre Schattenseiten.
Sie betrachten natürlich auch den Rechtspopulismus, Pim Fortuyn. Wir kennen diese Geschichten. Welche Rolle spielt das? Kann Mark Rutte den Rechtspopulismus im Zaum halten, um das mal so plakativ auszudrücken?
Was den Rechtspopulismus betrifft, ist ja eben das Interessante, dass es das Phänomen in den Niederlanden schon etwa 15 Jahre länger gibt als hier bei uns in Deutschland, schon seit 2002. Und seitdem haben die Rechtspopulisten eigentlich ein Fehlerreservoir von ungefähr 20%. Das wird lang nicht immer ausgeschöpft. Das ist konstant. Es gibt inzwischen auch mehrere rechtspopulistische Parteien, die sich auch gegenseitig Konkurrenz machen, zu denen die Partei von Mark Rutte, die rechtsliberale VVD, Volkspartei für Freiheit und Demokratie, eben in direkter Konkurrenz steht. Und da muss man sagen, ja, dass Rutte da schon, glaube ich, noch viel tut, um die zurückzuhalten. Interessant ist vielleicht auch, dass man eben darauf schauen kann, dass die Niederländer schon eine längere Erfahrung im Umgang mit diesen Rechtspopulisten haben. Und da haben sie eigentlich so verschiedene Strategien erprobt. Ganz am Anfang, da wollte eigentlich niemand mit ihnen reden, weil man eben gesagt hat, also das sind Volksverführer, also das ist vollkommen unniederländisch, sowas brauchen wir hier nicht. Aber das hat ihnen nur noch mehr Wählerinnen und Wähler zugetrieben. Dann das nächste, was man versucht hat, war quasi Einhegung. Rüttes erstes Kabinett ist sogar von der Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders toleriert worden. Also da hat er sich sogar auf sie gestützt. Das hat aber auch nicht funktioniert, weil er schnell gemerkt hat, unpopuläre Entscheidungen, die ja eben auch mal nötig sind, die werden von denen nicht mitgetragen. Und seitdem ist es eigentlich so, dass man sich einerseits zwar klar von den Rechtspopulisten abzugrenzen versucht, aber andererseits inhaltlich schon mit ihnen diskutiert, was auch Rutte immer wieder versucht. Also zum Beispiel hat er vor der letzten Europawahl eine Stunde lang mit Thierry Baudet diskutiert. Also das ist der quasi neueste Rechtspopulist, den man als Rechtsextremisten und Nationalisten bezeichnen muss, der also noch viel extremer ist als all die davor. Das ist aber, weil sowohl der als Wilders durchaus gute Demagogen sind, ein hartes Stück Arbeit, denen im Fernsehen Paroli zu bieten.
Kann man eigentlich nur, wenn man das auch über seine Persönlichkeit und über sein Charisma versucht, nicht? Wenn so Mark Rutte so eine Identifikationsfigur ist und so sympathisch ist. Das trägt natürlich dann auch viel.
Ja, und natürlich auch, man muss einfach auch die besseren Argumente haben. Also das sind einfach auch sehr, sehr gute Debattierer. Wenn die AfD hier Leute hätte wie Wilders oder sagen wir mal Baudet, bevor er sich komplett radikalisiert hat, dann hätten die möglicherweise sogar noch ein paar Prozentpunkte mehr.
Zum Glück haben sie das nicht. Was mich persönlich erstaunt hat, als ich jetzt vor ein, zwei Jahren in den Niederlanden war, bei uns wird ja bis aufs Blut emotional gestritten um die Geschwindigkeitsbegrenzung. Also wir kriegen das ja nicht mal 130 hin. In den Niederlanden habe ich eigentlich gar keine emotionalen Verwerfungen erlebt, als die ganz plötzlich 100 auf allen Autobahnen eingeführt haben. Das haben die eigentlich so akzeptiert, oder?
Ja, absolut. In den Niederlanden hat eben das Auto nicht diese Fetischfunktion wie in Deutschland, würde ich sagen. Also das ist ja eher so eine deutsche Spezialität. In anderen Ländern ist das ja auch nicht so. Da kann man auch relativ gemütlich auf der Autobahn fahren, ohne dass man befürchten muss, dass plötzlich irgendjemand blinkend mit Tempo 160 hinter einem auftaucht. Da schauen die Niederländer dann mit einiger Verwunderung auf Deutschland. Wobei man sagen muss, dass es manchmal dann auch so ist, dass hinterm Grenzübergang Elten, also wenn man dann aus den Niederlanden nach Deutschland kommt, plötzlich auch die Autos mit den gelben Nummernschildern an einem vorbeirasen und mal richtig aufdrehen.
Ganz am Ende Ihres Buches fragen Sie, was ist typisch niederländisch? Also was ist denn nun typisch niederländisch?
Also es gibt ja bei uns dieses Klischee vom lockeren Niederländer und da würde ich schon sagen, das ist mehr als ein Klischee. Also Niederländerinnen und Niederländer schätzen einfach flachere Hierarchien. Es würde nie jemand mit Doktortitel angeredet. Ja, ich habe mal mit einem Duisburger gesprochen, der in den Niederlanden lange Zeit so schon ein größeres Unternehmen geführt hat und der hat mir damals erzählt, ich werde nie den Tag vergessen, als ich zum ersten Mal durch den Betrieb gegangen bin. Sofort sind alle völlig unbefangen auf mich zugekommen, haben mich geduzt, haben mir gesagt, was ich hier ihres Erachtens im Betrieb alles ändern muss. Und nach ein paar Monaten war ich dann auch der Letzte, der ohne Krawatte ins Büro gekommen ist, weil ich gemerkt habe, ich bin sowieso der Einzige. Ja.
Also das ist typisch. Und was macht Niederlande zu einem Trendland?
Es werden ja sehr viele Dinge oft sehr viel früher als in Deutschland ausprobiert. Also ich würde sagen, was Niederländer auch tendenziell, es gibt natürlich immer Ausnahmen, von Deutschen unterscheidet, ist, dass sie Neuem gegenüber aufgeschlossener sind, dass sie sehr gerne neue Sachen ausprobieren. Die Gesellschaft hat ja schon seit den 60er Jahren einen sehr experimentellen Charakter. Also wenn wir etwa denken an Drogenpolitik, nicht gleichgeschlechtliche Ehen, da waren die Niederlande 2001 sogar das erste Land weltweit. Aber dann natürlich auch wiederum so Entwicklungen wie Rechtspopulismus. Auch da waren sie Deutschland in gewisser Weise voraus. Also da hat sich jedenfalls diese Entwicklung einfach schon viel eher vollzogen, als man hier in Deutschland noch gesagt hatte, ja, sowas wird hier nicht wiederkommen. Das hatte man in den Niederlanden vorher auch gesagt. Also insofern, von da ist es auch nochmal besonders interessant, aus Deutschland darüber zu schauen, weil man unter Umständen da erkennen kann, wie es hier vielleicht mal in ein paar Jahren aussehen wird.
Vielen Dank, Christoph Driessen. Ich könnte ihn jetzt Dr. Driessen nennen, aber niederländisch wäre das sehr unüblich,
absolut,
den Doktortitel da vorzusetzen. Wenn Sie wissen möchten, warum die legendären Oranje-Trikots der niederländischen Nationalmannschaft auf einen deutschen Prinzen zurückgehen und dass der Schlachtruf Oranje Boven über 400 Jahre alt ist, dann lesen Sie unbedingt das Buch von Christoph Driessen, Geschichte der Niederlande. Von der Seemacht zum Trendland. So heißt das unterhaltsame Geschichtsbuch, das sich liest, so hieß es in einer Rezension, wie ein spannender Abenteuerroman. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das Buch ist im Verlag Friedrich Pustet erschienen, hat 320 Seiten und auch 34 illustrierende Abbildungen. Und es kostet 29,95 €. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.